On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wir gehen in dieser Woche in die Handball-WM-Hauptrunde. Wengen war mal wieder auf allen Ebenen und in vielen Belangen Wahnsinn. Und die NFL-Halbfinals, in Anführungszeichen natürlich nur, stehen fest. Das alles noch viel mehr in Folge 259 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und einen wunderbaren guten Tag an David. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, es ist wieder einmal eine spektakuläre Sportwoche, die hinter uns liegt und auf die müssen wir natürlich gemeinsam zurückblicken. In einer Woche, in der wir tatsächlich zwei Folgen rausbringen. Das können wir an der Stelle schon mal ankündigen. Wir werden heute am Montagabend schon mal eine zugegebenermaßen ein wenig verspätete Hinrundenanalyse der Fußball-Bundesliga mit David Müller von Football's Coming Home traditionellerweise aufnehmen. Die wird es dann also am Dienstag oder am Mittwoch auch in allen Podcatchern eurer Wahl zu hören geben. Und ansonsten haben wir natürlich eine politisch bewegte Woche, Benny. Wir nehmen gerade auf, während Donald Trump mal wieder als US-Präsident ins Amt eingeführt wird. Und ich habe so die Vermutung, dass uns selbst das in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren hier im Podcast noch irgendwie beschäftigen wird, weil unter anderem wird er auch eine Fußball-WM eröffnen.
Ganz genau. Und ja, erstmal können wir uns aber heute dann wahrscheinlich den Auftritt mit YMCA, der Village People, angucken, die ja tatsächlich sogar bei seiner Inauguration dabei sein werden. Auch kurios. Aber ja, wir sind ja hier in einem Sportpodcast. So. Deswegen reicht das, glaube ich, erstmal mit dem politischen Start.
Genau, dann kann ich euch einmal kurz die Themen präsentieren. Wir haben natürlich auch noch die Australian Open, die haben es oben in den Anreißer gar nicht geschafft, aber auch da viele spektakuläre Schlagzeilen aus deutscher Sicht. Wir sprechen natürlich über die Handball-WM, außerdem gibt es den Heimweltcup im Biathlon, wir sprechen also über Ruhpolding, Wengen hat Benny bereits angesprochen, im Skispringen ging es wieder los nach der Tournee über den Jahreswechsel, außerdem NOCO auch in Deutschland, Langlauf-Weltcup Rodeln, Europameisterschaft, zahlreiche Medaillen aus deutscher Sicht, Skeleton, Bob, alle deutschen Erfolge an diesem Wochenende, können wir euch schon mal gleich ein bisschen anteasern und dann natürlich Eisschnelllauf, ein bisschen Snowboard, NFL, Darts, Snooker im Ellipelli, Eishockey, Basketball mit nicht so guten Nachrichten aus Frankfurt und danach natürlich Fußball, aber das gibt es ja sowieso genug in dieser Woche. Und ich würde sagen, wir starten direkt in Melbourne mit deinem Blick, Benny, auf die letzten Tage bei den Australian Open.
Mein Blick auf die Australian Open war ja, also wir hatten ja schon einen guten Start, muss man sagen. Wir haben ja schon über die ersten Partien in der vergangenen Woche ein wenig sprechen können in der ersten Runde und haben auch das ein oder andere, den ein oder anderen Sieg in der ersten Runde der Damen aus deutscher Sicht bejubeln können schon. Ja, aber dass es am Ende so erfolgreich auch aus der Sicht der deutschen Damen ist, das hätten wir, glaube ich, nicht gedacht. Am Ende Eva Lüss natürlich die alles überglänzt, sage ich mal, als erste Lucky Loserin jemals bei einem Australian Open Grand Slam tatsächlich bis ins Achtelfinale durchspielen können. Gut, da war Iga Swiatek dann ein Stück weit zu stark, aber Hut ab, was sie da aufs Parkett gezaubert hat. Und man darf nicht vergessen, sie hat damit jetzt erstmalig auch die Top 100 erreicht. Also bewegt sich jetzt in den Top 100 der Welt. Lange Zeit ganz knapp dran geschrammt und jetzt hat sie endlich den Sprung in die Top 100 geschafft, was natürlich auch für sie ein Riesending ist. Ja, und sonst?
Ja, und sie wurde, ich habe heute Morgen ein Reel gesehen, Benny, von den englischsprachigen Eurosport-Kollegen, wo sie im Studio waren. Dann wurde ihr gesagt, ja, du hast jetzt über 400.000 hier australische Dollar oder was das denn gewonnen. Und dann ist ihr komplett alles aus dem Gesicht gefallen, weil sie solche Summen natürlich auf der Tour auch noch nie gewonnen hat. Also irgendwie über 200.000 Euro oder was kriegt sie dafür?
Ja, Wahnsinn. Das ist echt auch nochmal, ja, auch finanziell durchaus eine Relevanz, die da jetzt auf sie zukommt. Aber ja, das auf jeden Fall natürlich aus der Sicht der Frauen, was uns alle begeistert hat. Und bei den Männern, muss man ja sagen, haben wir auch einen Alexander Zverev erlebt, der zwar mit einem Dreisatzerfolg ins Turnier kam, er hat sich da ja auch schwer getan, aber das sieht alles gerade sehr souverän aus bisher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gegen Fernley in der dritten Runde in drei durch. Dann hatten wir jetzt am Sonntag noch das Spiel gegen Hugo Humbert aus Frankreich, das war im zweiten Satz ein bisschen wackelig, gab es dann allerdings auch den Turnaround. Also alles bisher richtig gut durchgelaufen. Mal gucken, wie es jetzt gegen Tommy Paul im Viertelfinale läuft. Das ist jetzt direkt am Dienstagmorgen. Gegen Tommy Paul hat er, glaube ich, auf Hartplatz bisher zweimal verloren. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall noch was wieder gut zu machen. Und ansonsten ist es natürlich auch generell ein tolles Turnier. Wir haben neben Zverev natürlich spektakuläre Ballwechsel gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch gestern Sinner gegen Rune geguckt hat. Ballwechsel des Turniers auf jeden Fall. Ein zitternder Sinner, der sich dann allerdings berappelt und tatsächlich das Spiel noch für sich entscheidet als Titelverteidiger. Wir haben morgen nach Zverev noch ein Viertelfinale Djokovic gegen Alcaraz. Also ich glaube, es gibt durchaus schlechtere Vorzeichen, die ein Turnier mit sich bringen kann, wenn es in die entscheidende Phase geht. Und Benny, und das kommt mal wieder zu kurz, wir haben Krawitz und Pütz noch im Herrendoppelturnier. Laura Siegemund ist jetzt in der dritten Runde erst im Damendoppel in der Konkurrenz ausgeschieden und Kevin Krawitz spielt auch noch im Mixdoppel mit. Also auch da ist aus deutscher Sicht auf jeden Fall noch was drin.
Ja, im altbekannten Doppel mit Pütz und Krawitz ist es natürlich fast schon gar keine Überraschung mehr, dass es so gut läuft. Da drücken wir natürlich auch die Daumen, aber trotzdem ist jetzt das Duo ja nur auf Rang 4 gesetzt im Wettbewerb, aber da ist sicherlich noch einiges drin und ja, die Vorzeichen, die stehen doch vor dieser zweiten Woche Australian Open doch ganz gut und so viel glaube ich erstmal zum Tennis.
Ja, kommen wir jetzt von einem Großereignis zum anderen Großereignis. Die Handball-Weltmeisterschaften aus deutscher Sicht finden ja bisher nur in Dänemark statt. Die Vorrunde liegt hinter uns. Und was soll man sagen? 3 Spiele, 3 Siege, leistungsmäßig so lala, aber trotzdem hat man die Spiele gut rübergebracht. Jetzt gerade im letzten Spiel gegen Tschechien dann doch eine leichte Leistungssteigerung gezeigt. Insgesamt also 35-28 gegen Polen. Knapp 31-29 am Freitag gegen die Schweiz und eben gestern der Sieg über Tschechien 29-22. Benny, jetzt gibt's Hauptrundenspiele. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Dänemark, Italien, Tunesien, die Gegner. Achtung, morgen Abend, 20.30 Uhr gibt es nicht nur das erste Hauptrundenspiel, sondern gleichzeitig auch die Revanche für das verlorene Olympiafinale gegen Olympiasieger Dänemark.
Und das wird der erste richtige Härtetest dieses DHB-Teams, was genau noch ungeschlagen jetzt in diese Hauptrunde geht. Aber auch, naja, doch ein paar Fragezeichen hat, die sie noch beantworten müssen. Ne? Also ich denke mir da jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt im Vorhinein noch mal rausgesucht, dass ja in den letzten 5 Spielen diese erste Halbzeit praktisch wie 5 Welten entfernt von der oft sehr guten zweiten Halbzeit ist. Ja. Das kommt dazu, dann kommt dazu, dass ich mich an viele 7 Meter erinnere, die einfach nicht saßen jetzt auch in diesen 3 Spielen. Wir hatten natürlich auch das Problem, dass Wolf tatsächlich im Tor dann ausgefallen ist nach der ersten Partie. Das war ärgerlich. Also so ein paar Sachen, gut, der wurde
nach
natürlich
nach der zweiten, ja.
Nach der zweiten, genau. Spät hat das natürlich super gemacht in der dritten Partie. Das heißt, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber um gegen die Top-Teams anzukommen, gerade diese Partie gegen die Schweiz war es, glaube ich, ne? Die zweite Partie.
Genau, ja.
Da muss noch ein bisschen was draufgelegt werden, aber trotzdem.
Da hat Andy Wolf 20 Mal pariert. Am Ende ist es natürlich cool, wenn er das macht, aber an ihm kann es nicht hängen bleiben.
Ganz richtig und trotzdem, die Vorzeichen stehen gut fürs Viertelfinale, jetzt schon. Das kann man erstmal mitnehmen und selbst bei einer Niederlage gegen Dänemark ist da noch nicht alle Tage Abend.
Ja, auf jeden Fall. Italien ist so ein bisschen als Überraschungsmannschaft reingegangen und Tunesien mutmaßlich auch ein leichter Gegner, aber das Spiel schlechthin wird eben Dienstag 20:30 sein in der ARD. Gucken wir dann auch mal, was Renas Uschins macht. Der hat sich, glaube ich, jetzt endgültig auf die Handball-Weltkarte gespielt. Der zwischenzeitlich, weiß gar nicht, ob er jetzt aktuell immer noch dasteht, WM-Torschützenlisten Platz 1. Gucken wir mal, in welcher Besetzung die Mannschaft von Gislason dann da reingeht. Ich bin sehr, sehr gespannt und kann leider tatsächlich gar nicht mal so viel gucken, weil Dienstagabend ist Chor, Donnerstagabend bin ich im Stadion bei Hoffenheim gegen Tottenham, aber ich hoffe Samstagabend, besser kann man sein Geburtstag nicht reinfeiern, letztes Hauptrundenspiel, das ist ja dann hoffentlich noch wichtig.
Alles aus Erbarmen für David Müller, dass du dir Hoffenheim gegen Tottenham anguckst.
Ja, er ist ja mit da.
Ja, deswegen
darf ich mich ausgehen. Wir sind zu viert da, aber anders hält man das nicht aus.
So viel kann ich übrigens ankündigen. Ich werde im Februar beim Spiel Hertha BSC Berlin gegen Kaiserslautern vor Ort sein. Da freue ich mich auch mal wieder im Stadion zu sein. Aber Hoffenheim ist ja auch spannend, das Stadion.
Absolut, und es wird nicht allzu voll. Aber wie gesagt, da können wir vielleicht nachher im Fußball nochmal drüber sprechen. Wir machen Tennis jetzt erstmal zu und machen auch die erste Pause. Gleich geht es dann weiter mit Biathlon, Ski Alpin und Skispringen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Take Nummer 2 und der ist gleichzeitig auch der allererste, in dem wir uns heute mit Wintersport beschäftigen. Und wir starten direkt rein mit dem zweiten Heim-Weltcup der Biathletinnen und Biathleten hintereinander. Nachdem wir ja in der vergangenen Woche über Oberhof gesprochen haben, geht es diesmal um Ruhpolding und Benny. Terminlich gesehen kann es ja eigentlich ein Wochenende, kann es gar nicht ein schöneres Wochenende geben als dieses mit Einzeln, Staffeln und Massenstarts am Sonntag.
Ganz genau und vor allem klassische Staffeln, so wie sich das Ganze auch gehört. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, auch auf der Ebene der Erfolge muss man sagen, dass Ruhpolding deutlich erfolgreicher war als Oberhof. In Oberhof, das muss man leider sagen, bis auf die Single-Mixed-Medaille von Strelo und Grotian waren das, glaube ich, konnte nichts, kein gutes Ergebnis sonst zu Buche stehen. Das hat sich jetzt aber mal sowas von gewendet. Aber wir beginnen wie immer, glaube ich, chronologisch, nämlich mit den Einzelrennen. Und da haben wir auch einen neuen Weltcup-Sieger gesehen, nämlich Vebjørn Sørum, der Norweger, der jetzt fehlerfrei auch deutlich 52 Sekunden vor Emilia Kloth gewinnt. Und auf drei sehen wir den 36-Jährigen mittlerweile, Andrejs Rastorgujevs, der sich sein drittes Podium seiner Karriere erst im Weltcup sichert. Auch das ist einfach mal wieder eine Geschichte dieser Woche gewesen. Wie gesagt, 36 Jahre holt er trotz eines Fehlers einen Podestplatz. Ja, und bei den Damen muss man sagen, ja, hinter Lou Jean Monod war wieder keine geringere als Franziska Preuß, die sich damit weiterhin ganz oben hält in der Weltcup-Gesamtführung. Sie behält die Führung trotz eines Fehlers und auf drei dann die Schweizerin Amy Baserga. Vielleicht um die Einzel abzuschließen, das lief doch jetzt schon deutlich besser, als Oberhof uns irgendwie zurückgelassen hatte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade Franzi Preuß ist natürlich wirklich in bestechender Form. Das scheint jetzt auch wirklich kein One-Hit-Wonder zu sein, sondern zieht sich nicht nur über eben ein Wochenende, sondern über viele Wochen. In Anbetracht der im Februar stattfindenden Weltmeisterschaften in der Lenzer Heide können wir uns da, glaube ich, auf das ein oder andere Top-Ergebnis mit vielleicht auch ein paar Medaillen aus deutscher Sicht freuen. Da wird sie natürlich auch ihren Teil zu beitragen. Und ansonsten, ja, natürlich kann man sich dann noch freuen über zum Beispiel Niklas Hartwig auf Platz 4, Amy Baserga hast du bereits angesprochen, auch die Schweizer ist es ja immer schön, wenn, also aus unserer Sicht, wenn die da vorne mitmischen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir gleich über die Staffeln, denn da lief es auch gar nicht so schlecht. Zwei deutsche Podestplätze. Die Herren haben zwar 14 Nachlader verballert, allerdings nicht in die Strafrunde gehen müssen. Strelo, Riedmüller, Kühn, Navrat belegen am Ende Platz 3 hinter Frankreich und Schweden und halten unter anderem die Norweger sich vom Leib. Das ist auf jeden Fall meine Hausnummer in der Besetzung Lægreid, Sørum und beide Bös, die ja jetzt auch wissen, dass Johannes Tinius am Ende der Saison bereits aufhören wird und nicht erst nach Olympia.
Genau, da gab es ja diese sehr emotionale Pressekonferenz, wo Johannes Tinius Bö auch durchaus die eine oder andere Träne verdrücken musste. Ein großartiger Mann geht, übrigens auch der aktuelle Weltcup-Gesamtführende. Also es scheint so, als würde Bö auch wirklich auf einem Hoch seine Karriere nach dieser Saison nochmal beenden. Wir sind natürlich auch trotzdem gespannt auf die Weltmeisterschaft, ob er sich das auch nochmal vergolden kann. Aber ja, wir haben am Anfang der Saison ja schon gesagt, so ein bisschen muss die Männerstaffel sich wahrscheinlich noch eingrooven, viele Wechsel im Team, wenige Führungskräfte, wie man so schön sagt, aber ja, erstens macht das Philipp Navrat auf der Schlussrunde immer wieder auch immer besser und zweitens kämpfen sich da eben ein Riedmüller und auch ein Johannes Kühn so langsam auch wieder in alte Form, beziehungsweise in neue gute Form bei Riedmüller, der ja noch nicht so lange im Weltcup dabei ist, also beeindruckender dritter Platz.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, bei den Damen lief es noch viel besser. Und wenn man sich da die Besetzung anguckt, kann man eigentlich das 1:1 überschreiben, wobei ich die Entwicklung bei den Frauen noch viel krasser finde, weil von Stefanie Scherer hat selbst der Biathlon-Weltverband noch kein Bild, wenn man sich die Ergebnis-Rankings anguckt. Selina Grotian haben wir natürlich schon oft besprochen, Sophia Schneider und Franzi Preuß, die natürlich dann auch in Gelb unterwegs ist, das ist klar, aber die sind relativ mit wenig Abstand, also insgesamt 4 Nachlader im Vergleich zu Norwegen mit 10. Stefanie Scherer hat zu Beginn so 25 Sekunden Rückstand, aber danach rennen ja alle drei direkt unangefochten vorne um den Sieg mit und am Ende ist es der Staffelerfolg für die deutschen Damen in Ruhpolding und das war für mich ehrlicherweise sehr überraschend.
Ja, durchaus. Also wie gesagt, in der Zusammensetzung Stefanie Scherer das erste Mal in der Staffel dabei gewesen. Zwar 4 Nachlader, aber am Ende fehlerfrei zumindest geblieben. Keine Strafrunde musste sie laufen und dann macht das eben Franziska Preuß wirklich.
Sie selber nur einer, also überragend, alle.
Stimmt, sorry, das war insgesamt
die ganze
vier.
Staffel
sorry.
Nur vier ja. Nachlader. Ja, ja, das ist ja das Krasse.
Ich habe die Staffel gar nicht gesehen. Aber ja, Franziska Preuß auf der Schlussrunde macht da natürlich auch wieder einiges gut, wenn ich das hier sehe. Ne? Schnappt sich dann die Führung. Schneider gibt nur 0,7 Sekunden hinter der Spitze ab und Franziska Preuß holt sich dann das Ding am Ende 17 Sekunden Vorsprung vor Norwegen. Also holt er auch echt nochmal einen relativ deutlichen Abstand raus. Tolles Ergebnis da. Aber, David, wir müssen noch auf unsere Lieblingsdisziplin gucken, nämlich den Massenstart. Und da gewann wieder kein Norweger, muss man dazu sagen. Also Johannes Tinius Bø bleibt zwar auch nach dieser Woche Weltcup-Gesamtführender, aber am Ende nur in Anführungszeichen mit einem dritten Platz, trotz zwei Fehlern. Am Ende konnte Tommaso Giacomel, der Italiener, fehlerfrei gewinnen vor Stulaholm Lagreit. Rastoj Gujevs nochmal auf einem starken fünften Platz und bester Deutscher hier, Justus Strelo, mit einem guten siebten Platz. Navrat auf 11, auch sehr solide. Das waren dann auch schon die Top-20-Ergebnisse. Und bei den Damen gewann dann Elvira Öberg vor erneut einem starken zweiten Platz von Franziska Preuß und Jeanne Richard, die junge Französin, auf 3. Aber ja, Franziska Preuß, es sind nicht die ganz vielen Weltcup-Siege, aber es ist diese Konstanz, die sie gerade auszeichnet, so viele Podestplätze, das ist wirklich echt beeindruckend.
Ja, und was für eine Laufstärke. Also das Massenstartrennen hat mich wirklich gepackt. Gerade die Schlussrunde, wir hatten so Doppelpack mit Jeanne Richard und Toro Vira, die sich über das ganze Rennen so ein bisschen duelliert haben. Richard ja fehlerfrei geschossen, ebenso wie Öberg, die natürlich dann am Ende vorne weggelaufen ist. Und Vira, ja, das hat mich auch überrascht. Also schön, wir sprechen ja wie immer irgendwie, ist es jetzt vielleicht doch vorbei, dann macht sie doch wieder weiter und dann schafft sie jetzt das ein oder andere Top-10-Ergebnis. Und jetzt hier läuft sie total unangefochten eben, vorne mit drin und dann ja, lässt Franzi Preuß auf der Schlussrunde stehen, beide, und läuft am Ende sogar noch Vorsprung raus. Die können nicht mal groß in den Zielsprint mit eingreifen und so ist dann am Ende das rot-gelb gemischte Trikot quer durch die Top 10 gerannt, um am Ende wieder auf dem Podest zu stehen. Also ein sehr, sehr schönes Wochenende für Franzi Preuß, die natürlich in Gelb bleibt und fast 150 Punkte Vorsprung jetzt auf Luja Mono in der Weltcup-Wertung hat. Das ist schon aller Ehren wert.
Ja, definitiv. Wie gesagt, trotz dessen, dass sie zwar schon natürlich Weltcups gewonnen hat diese Saison, aber das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, sondern diese Podestplätze, die sind es einfach. Und ja, das hat sie an diesem Wochenende wieder mit zwei Einzelplatzierungen auf dem zweiten Platz bewiesen. Aber auch eine Grotian, die wieder auf 12 stand mit einem tollen Ergebnis. Das macht richtig Spaß. Und es geht ja auch so stückweise immer schneller auf die Weltmeisterschaft zu. Da können wir uns, glaube ich, auch echt drauf freuen, weil da ist in fast jeder Wertung im Biathlon in dieser Saison was drin, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine schöne Woche.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gibt es vorher nochmal Antolz. Das ist natürlich auch stimmungsmäßig was sich auf jeden Fall sehr blicken lässt. Und dann gucke ich mal auf die Zeit. Wir müssen tatsächlich schon ein bisschen auf die Tube drücken, weil der Wintersportblock hat ja noch mehr Highlights. Bereits jetzt schon. Ski Alpin und Skispringen warten noch auf uns. Und ich habe mit sehr, sehr viel Freude die Wochenendrennen auf dem Lauberhorn gesehen, zugegebenermaßen. Tofana, Cortina kann natürlich auch einiges, aber was da an diesem Wochenende am Lauberhorn los war, Traumbedingungen, unfassbar tolle Stimmung. Gott sei Dank keine schweren Stürze, wo sich jetzt herausstellt, dass wir Ähnliches haben wie zum Beispiel letztes Jahr bei Kilde, der immer noch nicht wieder fit ist, oder die Sarrazin-Thematik, die wir in Bormio hatten. Es ging los am Freitag mit einem furiosen Super-G. Der erste Weltcup-Sieg überhaupt für einen gewissen Franjo von Almen aus der Schweiz, Jahrgang 2001, 10 Jahre jünger als der zum Beispiel auf Platz 2 einfahrende Vincent Kriechmeier. Das alles relativ abfahrtseng gesetzt, weil natürlich die Piste relativ eng ist. Da kann man schlecht Alternativen machen. Und dann gab es am Samstag die traditionelle Lauberhornabfahrt über die komplette Länge und es wurde gleich zu Beginn ein neuer Streckenrekord aufgestellt. Einfahrt Kernen-S, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Bisschen breitere Einfahrt. Ein gewisser Miha Robert aus Slowenien, Start Nummer 1 natürlich da ein Vorteil. Direkt als erster schneller als 2,24 und da wird unterboten von Franjo van Almen und Marco Odermatt, der am Ende sogar ebenso wie sein Mannschaftskollege unter 2,23 diese über 4 Kilometer lange Piste runterfährt. Es ist absurd gewesen.
Ja, also diese Bilder sind wirklich unfassbar spektakulär. Ich habe tatsächlich den Wettbewerb nicht live gesehen, ich habe nur Highlights gesehen, aber es ist gleichzeitig bescheuert, wie einfach unfassbar geil zu gucken, sich diese Bilder da reinzuziehen. Und Marco Odermatt, obwohl eben Robert diesen sensationellen ersten Lauf hinter sich gebracht hat, am Ende Odermatt eben doch 37 Hundertstel wieder vor allen. Also der Mann ist einfach wirklich beeindruckend und das hat auch jetzt Wengen einmal mehr gezeigt. Und ja, nach Deutschen sucht man leider wieder vergeblich. Robert Baumann dabei gewesen, am Ende 32. Aber ja, da zieht sich eben was durch. Mehr muss man dazu, glaube ich, aber gerade nicht sagen.
Genau, Vincent Griechmeier, Zweiter im Super-G, schwer gestürzt im Ziel. Es scheint aber einigermaßen gut gegangen zu sein. Blaise Giesendanner wurde mit dem Helikopter abtransportiert, aber auch da habe ich von einem Kreuzbandriss gelesen. Aber in Anbetracht der Verletzungen, die wir da in den letzten Monaten erlebt haben, ist das ja fast schon ein glimpfliches Urteil, nenne ich es mal. Genau, es war eine spektakuläre Abfahrt. Marco Odermatt hast du bereits erwähnt. Es ist total empfehlenswert, sich auch die Kamerafahrt mit Felix Neureuther, Marc Berthaud und Beat Voits mal anzugucken. Die sind nämlich zu dritt da parallel runtergefahren, die Abfahrt. Das erste Mal überhaupt, dass Felix Neureuther diese Laubbahnabfahrt da in Angriff genommen hat. Also das guckt euch gerne an. Und dann gab es natürlich noch den traditionellen Slalom hinten raus. Da keine großen Überraschungen. Dreimal Norwegen vor dreimal Schweiz, zweimal Österreich. McGrath, Horgan, Christoffersen, die ersten drei, bester Deutscher. Und natürlich mal wieder derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holen muss, ist Linus Strasser auf Platz 13 hinter Lukas Pinheiro Braaten. Und dann machen wir nur kurz die Damen. Es war ein Wochenende zum Vergessen. Benny, bevor du gleich was zu Lindsay Vonn sagen darfst. Ja, die hatte auch kein schönes Wochenende, ist einmal gestürzt und im Super-G dann auch nicht wirklich gut unterwegs gewesen. Es war ein Wochenende zum Vergessen, weil wir davor ja darüber gesprochen haben, in St. Moritz stand sie fast auf dem Podest. Es war eine alte Bekannte, die einen Heimsieg gelandet hat. Sophia Gottscha, ich weiß gar nicht, welche Hand sie im Moment gebrochen hat, Platz 1 vor Kaiser Wyckoff Lee und Federica Prignone. Bestes deutsches Ergebnis dort, Kira Weidle-Winkelmann auf Platz 17 und im Super-G Prignone vor Gut Berami und Suter. Auch das keine große Überraschung. Und da Emma Eicher, Super-G Platz 10, Hut ab.
Ja, auf jeden Fall, Emma Eicher, wie schon in der vergangenen Woche ja auch, jetzt wieder ein Top-10-Ergebnis, das ist natürlich echt erfreulich und ja, die kuriert hier so ein bisschen das, ja, das Weltcup-Ergebnis generell der Alpinen auch mit diesem 10. Platz und mit Linus Strassers solider Performance ein bisschen auf, aber ja, ich glaube, wir müssen über Lindsay Vonn reden, über eine 40-jährige Athletin mittlerweile. Lindsay Vonn, die ja erst jetzt ihr Comeback gefeiert hat. Und was sollen wir dazu sagen? Sie hat ihren Abschied angekündigt. Die Sportschau hat es fast schon so geschrieben, als würde sie direkt jetzt nach einer Woche Weltcup wieder zurückziehen. Aber nein, es geht um die nächsten Olympischen Winterspiele, die sie auf jeden Fall noch mitmachen will. Das heißt, wir müssen das nächste Olympia auf jeden Fall richtig noch mal genießen. Aber ich meine, die bisherigen Ergebnisse, wir haben schon über den vierten Platz bei ihr geredet, direkt zum Start, die lassen doch erhoffen, dass es vielleicht da auch noch was Zählbares gibt, oder?
Ja, also aus Cortina geht sie jetzt relativ gut weg. Es ist ja ihre Lieblingspiste, paar Schrammen, keine schweren Blessuren, aber trotzdem bald keine großen Ergebnisse. Sie hat jetzt gesagt zu Olympia, das wäre eine großartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden. Und warum sagt sie das? Natürlich, weil die alpinen Skiwettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wo stattfinden? In Cortina d'Ampezzo. So. Auf ihrer Lieblingspiste. Deswegen ist das keine große Überraschung, dass die 40-Jährige das nicht nochmal als Ziel vornimmt. Und ich glaube, das können wir jetzt mal hier sagen, sie wird bis dahin auch noch einen Weltcup-Podestplatz einfahren. Vielleicht auch mehrere.
Wenn da nicht etwas dazwischen kommt, wie bei vielen anderen Athleten, die nicht nur aus Deutschland kommen, aus dem alpinen Bereich, die sich in dieser Saison bereits verletzt haben oder Ähnliches, aus irgendwelchen Gründen ausfallen mussten. Auch eine Michaela Schifrin fällt ja darunter. Deswegen ja. Fingers crossed, dass es bei Vonn tatsächlich auch zu einer Art Märchen gegen Ende der Karriere kommt. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Geschichte.
Gute Überleitung, weil einer, der auch nicht mit dabei ist, ich hatte das erwähnt, Cyprien Sarrazin, letztes Jahr ja beide Speedrennen auf der Streif gewonnen in Kitzbühel. Da wird er dieses Jahr auch nicht mit dabei sein. Das steht nämlich dieses Wochenende an. Also unter der Woche jetzt morgen direkt Damenriesenslalom in Kronplatz und am Wochenende, schreibt es euch in den Kalender, Freitag Herren Super-G auf der Streif, Samstag Abfahrt Frauen Kandahar, Abfahrt Männerstreif, Sonntag Slalom ganz lang in Kitzbühel, Sonntag Super-G Frauen Kandahar. Und danach, ich sag nur, Night Race in Schladming. Also, das ist genau der Januar, den man als Alpin-Fan braucht. Und dann gehen wir von Cortina erstmal nach Japan, würde ich vorschlagen. Denn zum Skispringen, da gab es nachtaktive Skispringerinnen aus deutscher Sicht, zumindest zeitlich gesehen, haben wir nicht live verfolgen können, weil irgendwann muss man mal schlafen. Und es war, in der Breite gesehen, wieder ein richtig schönes Wochenende. Können wir vielleicht ein bisschen schneller durch, weil wie bekanntermaßen Zakopane, Sapporo ist immer unser Durchhängerwochenende, ne? bei den Damen. Selina Freitag und Katharina Schmid belegen am Samstag Platz 5 und Platz 6. Die Kanadierin Lutet gewinnt, nachdem sie ja den Flug dann nach Bischofshofen da beim Tourneefinale verkraftet hat, den Stress da beim Trofeenix-Sieg, jetzt auch in Sapporo gut unterwegs. Und am Sonntag tatsächlich Platz 2 für die Selina Freitag. Und größte News des Wochenendes für mich, Agnes Reisch auf Platz 5, in der Quali glaube ich sogar Zweite gewesen. Total super.
Total super. Also sie ist ja auch erst seit letztem Winter so richtig im Weltcup-Team und ja, spielt schon seit längerer Zeit eigentlich die wichtigste Rolle hinter Schmid und Freitag und hat sich damit natürlich jetzt auch so ein bisschen ins Rampenlicht gesprungen in dieser Woche. Das ist auf jeden Fall echt tolles Ergebnis, aber auch Selina Freitag mit dem Podestplatz, dass sie da nochmal gezeigt hat, dass sie da auch Ambitionen nach vorne hat, das freut mich sehr. Und naja, wir haben ja gerade, David, auch so ein bisschen asiatische Wochen im Skispringen, das heißt, es geht ja auch direkt weiter nach Sao, ne?
Ja, das ist ja traditionell bei den Damen so, dass die dann da drüben gleich bleiben, den zweiten Weltcup mitnehmen. Das ist ja das altbekannte Thema, wenn es jetzt in ein, zwei Jahren dazu kommt, dass eben Herren und Damen gemeinsam ihre Wettbewerbe austragen, dann wird das ja so nicht mehr möglich sein, weil es wird sicherlich kein Herren-Weltcup in Sao geben. Wir sehen sie dann nach Sao das nächste Mal wieder in Deutschland, weil Ende Januar dann schon Willingen ansteht, wo die Damen ja Gott sei Dank wieder mit dabei sind. Und dann kommen wir zu den Herren, die in Zakopane eines ihrer seltenen, ich glaube es sind nur zwei in der ganzen Saison, Teamspringen ausgetragen haben. Vielleicht sind es auch drei, weiß ich nicht. Samstag Österreich, Slowenien, Norwegen, Deutschland nur auf Platz 4, in Anführungszeichen. Darf man das so sagen, Benny, Geiger, Raimund, Wellinger und gerade auch beim zweiten, der in der zweiten Gruppe da war aus Deutschland, Pius Paschke, ein Wochenende zum Vergessen.
Absolut. Ja, und auch Springer wie Andreas Wellinger, der einen super zweiten Sprung hatte mit den 139, hat sich mit dem ersten da auch schon einiges versaut. Also ja, da hat man früh in diesem Teamspringen auch die Meter zur Spitze verloren und muss am Ende auf diesen vierten Platz gucken. Ich habe mir dann aber Horngacher nach dem Wettbewerb auch nochmal angehört und der ist tatsächlich von etwas Schlimmeren ausgegangen nach den Probespringen. War dann tatsächlich relativ erleichtert, dass es am Ende sogar relativ solide war. Aber ja, es ist, David, wir reden hier jährlich im Januar über das gleiche Schema. Wir reden über einen guten Start in die Saison. Wir reden über eine schwache Vierschanzentournee. Und dann reden wir über ein paar Wochen nichts, bevor dann wie der Phönix aus der Asche pünktlich zur nordischen Ski-Weltmeisterschaft oder wie auch immer, dann plötzlich wieder Medaillen regnen. Wir können nur hoffen, dass es dieses Jahr auch dazu kommt. Ja, so richtig tut sich da gerade keiner hervor und du hast Pius angesprochen. Das war nicht der, den wir kennen.
Ja, und dann können wir am Sonntag direkt weitermachen, denn der Dominator der ersten Saisonphase bis zum Start der Vierschanzentournee schafft es nicht in den zweiten Durchgang. Und das liegt nicht an einem K.O.-Modus, sondern tatsächlich in dem Fall wirklich an der sportlichen Leistung. 32. Platz, er scheidet ebenso aus wie auch Konstantin Schmid. Das ist nicht das, was wir aus der deutschen Sicht eigentlich gewohnt sind. Den besten Platz sichert am Ende Karl Geiger mit Rang 8. Andreas Wellinger wird 11. Und die internationale Konkurrenz, die wir bei der Tournee schon in Topform gesehen haben, macht einfach genau da weiter. Trofenik gewinnt. Vorfang, Hörl, Laniszek, Wojek, zu Hause bester Pole. Das ist auch was man sich vor zwei Jahren auch nicht erwartet hätte. Heiberg, Kraft, De Schwanten, Zograwski auf 10. Das sind genau die Namen, die wir bei der Tournee auch gesehen haben. Positive Ausreißer gibt es aber eben nicht aus Deutschland. Foubert auf 12, Bigner auf 15, Nika Ido auf 16 und Manuel Fettner zurück im Weltcup. Bleibt jetzt auch da hoffentlich Rang 17.
Ja, ganz genau. Also ganz vorne keine großen Überraschungen. Trofenik macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ein Phänomen aktuell. Also das muss man wirklich auch nochmal sagen. Der hat, was der für Schritte gemacht hat, bisher ging seine Karriere ja wirklich exponentiell nach oben. Seit Jahren haben wir den schon auf dem Schirm und dann war da mal ein Podestplatz dabei, aber was der spätestens jetzt seit der Vierschanzentournee da runterreißt, Hut ab.
Ja. So ist es. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt beim Skifliegen läuft. Es gibt nämlich das erste der Saison am Wochenende auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze Samstag und Sonntag auf der einzigen Flugschanze Deutschlands. Die Weltcup-Wettbewerbe bei den Herren. Generalprobe für die größte Großschanze, die da dann Ende Januar in Nordhessen auf die Weltcup-Athletinnen und Athleten wartet. Und dann sind wir bei der Kombination, machen vorher allerdings die Pause und dann gibt es im zweiten Take Wintersport kompakt aus den anderen Disziplinen. Bis gleich.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Wintersport Part 2. Noko, Langlauf, Rodeln, Skeletonbob, Eisschnelllauf, Snowboard. Haben wir uns mal lose auf die Liste geschrieben, Benny. Und wir beginnen im Hochschwarzwald, wo diesmal tatsächlich mal ein bisschen Schnee gelegen hat. Das sah schon nachher die letzten Jahre auch schon mal abenteuerlicher aus.
Ja, das stimmt. Absolut. Da hast du definitiv recht. Und dennoch hatten wir auch so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Es war ein durchwachsenes Wochenende mit auch ein bisschen Pech, auch aus deutscher Sicht, was wir erlebt haben, was ich mitnehme. Am Ende wartet zwar ein Podest auf uns, wir müssen wieder positiv auch über Nathalie Armbruster reden, David. Ein Podestplatz war da wieder dabei und der zweite, der wurde ihr nicht vergönnt. 3 Sekunden waren es, glaube ich, am Ende, die sie vom Podium getrennt haben und das waren wahrscheinlich genau die 3 Sekunden oder ein paar mehr, die sie durch aufgrund eines Sturzes verloren hat. Hatte ja tatsächlich, das war ja der zweite Wettbewerb des Wochenendes, hatte ja tatsächlich nach dem Skispringen, nach dem Springen zum Start einen Rückstand und war auf Rang 8, war dann also auf der Überholspur, auf der Loipe und auf dem Weg in Richtung Podium und dann kam dieser ärgerliche Sturz, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gekostet hat als dieses Podium.
Ja, der hat zumindest mal Platz 3 gekostet, also direkt als die ARD reinging, um die entscheidenden Szenen aus Schonach zu zeigen. Ich glaube, 2 Sekunden waren sie in der Loipe, da lag Nathalie Armbruster leider im Schnee. Ja. Aber mein Gott, passiert. Im Heimweltcup hat man sich sicherlich anders vorgestellt. Am Tag zuvor ist sie auf dem Podest mit Platz 2, also kann sie da zumindest glücklich sein. Das hat sie auch selber gesagt, dass sie überglücklich ist und das teilen wir natürlich auch mit ihr auf jeden Fall. Bei den Herren ist es auch so ein bisschen Ehrenrettung gewesen. Am zweiten Tag dann, dass Vinzenz Geiger den einzigen deutschen Podestplatzieren schon nach einläuft, mit einer Aufholjagd von Rang 17 bis auf Rang 3 hinter Lamparter und Rieber am Ende, aber ja, die beiden vorne weg, Geiger hinterher mit einigem Abstand. Am Samstag zuvor war er mit Platz 5 bester Deutscher, Rieber in Anführungszeichen nur auf Platz 6, also naja, das kann bei den nordischen Kombinierinnen und Kombinierern mal passieren. Ich bin einfach froh, dass diese Wettbewerbe überhaupt stattgefunden haben, weil es sind tatsächlich, wenn wir jetzt den Anfang des Triples rausrechnen, die einzigen Weltcup-Wettbewerbe im Januar überhaupt in der nordischen Kombination und das kann es halt echt nicht sein. Aber das ist ein altbekanntes Thema.
Ein altbekanntes Thema, ganz genau. Wenn man da jetzt auf die Damen gucken, dann ist auch wieder der Fall, dass sie gerade so rund um die 30 Starter an den Start bekommen. Da hilft es natürlich gerade auch nicht, dass es das Rumoren gibt, dass die nordische Kombi keine Olympischen Spiele mehr erleben werden. Da kommt viel zusammen, was gerade einfach echt dieser Sportart nicht gut tut. Wir reden ja oft genug drüber, aber ja, dennoch, es war wieder waren ein paar schöne Tage in Schonach und auch aus deutscher Sicht durchaus nicht unerfolgreich.
Ja, jetzt diese Woche ist COC in Schonach für beide. Mal gucken, ob da jemand von den Weltcup-Athletinnen und Athleten dabei ist. Ansonsten geht es dann Ende des Monats mit dem Triple in Seefeld wieder los und dann ist auch schon fast WM. Also das ist schon echt wild mit dem Kalender. Dann kommen wir zum Langlauf. Die haben zumindest keine größeren Terminprobleme. So blöd es klingt. In Lerus wurde wieder fleißig gelaufen und ich gebe euch ein kurzes Update, was man aus deutscher Sicht da mitnehmen kann. Janosch Brugger, und damit fangen wir am Freitag an, ich gebe ein bisschen Gas, ist der 15. und damit Beste im 10-Kilometer-Rennen in der freien Technik aus deutscher Sicht. Und bei den Damen kann man sich wieder einmal auf eine alte Bekannte verlassen. Es ist Viktoria Kahl, die tatsächlich auf Platz 2 hinter Jessie Diggins gleich ein Weltcup-Podest absahnt am Freitag über die 10 Kilometer mit Pia Fink, landet sogar noch eine zweite Deutsche auf Platz 6 in den Top 10. Auch im Sprint sieht es erstaunlich gut aus. Laura Gimler, und das ist auch eine kleine Überraschung gewesen, kommt bis ins Finale am Ende Platz 4, hauchdünn am Podest vorbeigeschlittert. Auch Coletta Rützek schafft es auf Platz 10 ins Halbfinale. Viktoria Kahl, Verena Veit und viele weitere sind alle im Viertelfinale drin gewesen. Also bei den Damen total überraschend, bei den Herren niemand in den Halbfinals im Sprint. Und dann gab es noch die 20-Kilometer-Rennen am Sonntag. Katharina Hennig natürlich als Distanzspezialistin Fünfte, Karl siebte, Fink achte, überragendes deutsches Mannschaftsergebnis, Sauerbrei auf 12 komplettiert das Ganze. Und bei den Herren ist es natürlich, und da sind wir auch gewohnt, Friedrich Moch, der bei den Distanzläufern der Beste ist, Platz 7 über die 20 Kilometer. Also gerade für die Langlauf-Frauenmannschaft war es ein total tolles Wochenende in Lerus in Frankreich.
Ja, und auch mal schön, dass sich dann ein paar andere Namen mal ins Rampenlicht im Rampenlicht zeigen konnten. Auch bei den Männern, dass es mal ein Janosch Brugger ist, der mal wieder ein gutes Ergebnis eingefahren hat. So viele waren da diesen Winter auch noch nicht dabei. Das war auf jeden Fall durchaus erfreulich. Da wächst und gedeiht etwas seit einer gewissen Zeit. Wir berichten regelmäßig darüber. Und ja, ist schön zu sehen, dass da mittlerweile mehr als zwei Namen im Rennen sind. Das ist der Langlauf ist da auf einem anderen Weg als der alpine Sport in Deutschland, hat man das Gefühl.
Total, ja, Peter Schlickenrieder wirkt, wir sagen es immer wieder. Weiter geht's mit den Bewerben im Engadin, unter anderem am Freitag dann mit einer Mixstaffel, da bin ich auch sehr gespannt, 4x5 Kilometer. Und dann sind wir im Eiskanal angekommen bei den Europameisterschaften im Rodeln, die ja immer im Rahmen des Weltcups ausgetragen werden, diesmal in Winterberg. Und was soll man sagen, Benni? Die Österreicher insgesamt mit einer besseren Medaillenausbeute als die Deutschen. Aber 5 Medaillen in 5 Bewerben kann man eigentlich auch nicht groß drüber meckern. Was sticht heraus?
Ja, am Ende sticht heraus, dass Deutschland auf jeden Fall mehr Goldmedaillen bisher sich sichern konnte als Österreich. Es ist ja gerade dieses spicy Duell, muss man ja schon sagen, was sich durch diesen Winter zieht oder spätestens seit der Geschichte rund um Hackelschorsch, der jetzt in Österreich coacht, hat das natürlich auch jetzt nochmal ordentlich Würze reingebracht in dieses Duell. Und wir erinnern uns natürlich auch noch an etwaige Dreifacherfolge Österreichs vor einigen Wochen. Das deutsche Team scheint sich da stückweise zu etablieren. Auch ganz, ganz oben, natürlich Julia Taubitz einerseits und die zweite goldene Medaille war dann natürlich der Doppelsitzer bestehend aus Tobias Wendel und Tobias Alt. Die beiden kennen wir natürlich schon. Aber auch sonst, im Frauendoppel lief es gut. Es gab eine Silbermedaille rund um Degenhardt und Rosenthal. Da war wieder einiges dabei, worüber wir uns echt freuen können. Und was wieder zeigt im Rodeln, da geht einiges.
Genau, im Teamstaffel gab es auch noch eine Silbermedaille für Team Deutschland. Und die besonderste Schlagzeile auf dem Silberrang hat dann aber Max Langenhahn geschrieben, der im Einzelwettbewerb bei den Herren zwischen Jonas Müller und Nico Kleischer aus Österreich die Silbermedaille, wie gesagt, gewinnt. Und das mit gebrochenem Fuß. Das hat ihn aber scheinbar nicht gestört. Und gestürzt ist er auch nicht. Von daher gratulieren wir zu diesem tollen Fazit bei der Europameisterschaft in Winterberg und kommen zum nächsten Eiskanal, der umgebaut wird aktuell in Innsbruck Eagles, wenn man nicht gerade die Umkleiden bei den Damenstarts, der nach oben verlegt wird, vergisst, wie bekannt wurde kürzlich im Dezember. Es gab nur 4 Rennen am Wochenende und das, wenn man Bahnrekord gefahren ist, was durchaus häufiger vorkam an diesem Wochenende, dann ist der auch ewig, weil die Strecke sieht nächstes Jahr schon ganz anders aus. Kurzum kann man sagen, 4 Rennen, 4 Siege für Deutschland, ein Dreifacherfolg beispielsweise im Zweierbob, Team Lochner vor Team Friedrich und Team Amur. Im Monobob der Damen ist Lisa Buckwitz erfolgreich, Laura Nolte belegt Platz 3. Im Viererbob ist Team Friedrich vor Team Hall aus UK auf Platz 2, Team Lochner 3, Team Amur 4. Und auch im Zweierbob der Damen gibt es einen deutschen Dreifacherfolg, Nolte vor Kalicki und Buckwitz. Also die deutsche Herrschaft scheint da im Eiskanal unangefochten zu sein und dann geht es da weiter in St. Moritz, wieder auf der Naturbahn, da waren sie ja bereits vergangene Woche und jetzt werden sie wieder da sein. Das ist natürlich auch ein schönes Geburtstagsgeschenk, wie ich finde, weil es ist natürlich die beste Bahn im ganzen Winter.
So ist es und wow, was für eine Woche wieder, 4 von 4 Siege, das spricht eine eindeutige Sprache, aber wir reden hier ja wöchentlich davon, es wird, diese Serie reißt einfach nicht ab und da tut es auch nichts zur Sache, ob es am Ende jetzt Team Lochner oder Team Friedrich ist, der den Karren zieht, es ist wirklich sensationell. Genau, und dann schauen wir nochmal kurz in den Eisschnelllauf. Wir hatten ja von der EM berichtet, da hatten wir alles. Da wird aber in dieser Woche pausiert. Es geht dann in der kommenden Woche nach Calgary, nach Kanada, wo es dann wieder zum Weltcup geht. Also eine Woche verschnaufen für die Eisschnellläufer. So viel dazu.
Genau, und wir können euch noch berichten, dass wir im Snowboard-Zirkus natürlich auch Ramona Hofmeister nicht unerwähnt lassen wollen, denn die hat die ersten Weltcup-Siege in diesem Winter eingefahren, nachdem sie ja unter anderem in Bad Gastein letztes Wochenende schon erfolgreich war, ging es in Bansko in Bulgarien dieses Wochenende im Parallelriesenslalom auch ganz erfolgreich für sie. Also auch da sind die Medaillenchancen weiterhin oder der Platz in der Weltspitze aus deutscher Sicht durchaus vorhanden. Dann machen wir den Wintersportblock zu. Er wird nächste Woche natürlich wieder einmal schön mit Kitzbühel und mit Skifliegen in Oberstdorf und allem, was dazugehört. Da freuen wir uns diese Woche drauf. Und dann werden wir uns gleich wieder unter anderem mit den Conference Championship Games, die in der NFL feststehen. So, bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit NFL, Darts, Snooker, Eishockey und Basketball, Benny. Und wir starten natürlich mit der National Football League. Es geht in die entscheidende Phase. Selbst die RTL-Quoten scheinen sich wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und die vier entscheidenden Divisional Playoff Games fürs Herstellen der Halbfinalpaarung, mein Gott, jetzt haben wir es aber, sind hinter uns, und was soll man sagen, ein paar Überraschungen gibt's. Das erste Spiel hatte keine Überraschung mit dabei, wenn wir mit dem mal anfangen wollen.
Ja, genau, das erste Spiel, wenig überraschend. Die Chiefs stiegen ja jetzt in den Divisional Playoffs, generell jetzt in den Playoffs ein, hatten ja den Gruppensieg feiern können in der Hauptrunde und sich dadurch eine Runde ersparen können und konnten trotz dieser Pause einer Woche jetzt eben die Texans mit 23-14 schlagen. Dass das aber nicht nur ein Vorteil sein muss, tatsächlich diese eine Runde zu überstehen oder überspringen zu können, das haben dann wiederum die Detroit Lions gezeigt, die ja rund um Amon-Ra St. Brown durchaus auch als einer der Mitfavoriten auf den Super Bowl in diesem Jahr avanciert sind und was soll ich sagen, in einem Match, wo echt viele Punkte geregnet sind, hieß es am Ende aber 45-31 für die Washington Commanders. Also nicht nur, dass dieses Team den ersten Playoff-Sieg seit Ewigkeiten feierte, sie konnten jetzt sogar noch den Mitfavoriten auf den Super Bowl schlagen. Was für eine Geschichte.
Ja, die Lions hatten in den in der Regular Season 15 Siege und nur 2 Niederlagen. Der Quarterback Jaden Daniels von Washington hat gesagt, das ist ein surrealer Moment, es ist etwas Besonderes für DC. Und wie besonders das ist, wie gesagt, ein Blick in die Geschichtsbücher. 33 Jahre nach dem Gewinn des Super Bowls 1992 ist es das erste Mal überhaupt, dass das Team aus Washington, damals hießen sie noch nicht Commanders, hat man letzte Woche auch drüber gesprochen, wieder im Championship-Game der NFC steht. Und dieses 45-31 war das Spektakel, das eben dazu geführt hat. Also spektakulär, was uns dann da erwarten wird. Die spielen dann gegen die Philadelphia Eagles. Das war das dritte Spiel und dort konnten sie sich durchsetzen gegen die Los Angeles Rams. Ich weiß nicht, ob das dann zu viel Interpretation ist. Natürlich das Wetter immer ein prägendes Thema. Die Rams in der letzten Runde konnten sie nicht zu Hause spielen wegen der Wildfires. Jetzt gab es ein riesen Schneedrama. Der Ball wurde fallgelassen bei Touchdown-Versuchen und am Ende sind deswegen die Eagles erfolgreich und ziehen in die nächste Runde ein.
Ja, ganz genau, so ist es. Vielleicht noch ein Fun-Fact zu Kansas City. Das war nämlich das siebte Mal in Serie, dass die Chiefs ins AFC-Championship-Game eingezogen sind. Also es zeigt auch nochmal diese Ära gerade, die die Chiefs aufbauen rund um Patrick Mahomes. Es ist wirklich wahnsinnig, was da in den letzten Jahren passiert ist.
Den dritten Titel in Folge an.
Ja. Genau, richtig. Wahnsinn, was da aktuell passiert. Und es wird natürlich jetzt noch spannender. Es geht in die Crunch-Time. Die Conference Championships stehen jetzt an. Eagles gegen Commanders. Auch so ein bisschen ins Outsider-Duell, könnte man sagen. Und die Chiefs gegen die Bills, wo der Favorit, glaube ich, relativ eindeutig gesetzt ist. Aber dennoch, wir wissen, es kann einiges passieren in der NFL. Das hat, glaube ich, jetzt spätestens auch nochmal das Match der Lions gezeigt. Also keine Amon-Ra St. Brown anfeuern für uns dieses Jahr mehr. Aber sei es drum.
Beim Pro Bowl, da geht's genau richtig. Sonntag 21 Uhr und Montag 0:30 Uhr, das die Uhrzeiten. für die Nacht Sonntag auf Montag zu sehen. Natürlich wieder mit drei unterschiedlichen Kommentatorenauswahlen in Deutschland. Auch das ist Wahnsinn, unter anderem im Free TV. So, wir machen weiter mit Darts. Die Bahrain Darts Masters sind natürlich das Highlight, was Benny sich zum Jahresbeginn nicht hat entgehen lassen. Und du darfst gerne den Snookersport mitnehmen, denn der hat auch ein bisschen Darts-Bezug, weil das Masters ja traditionell im Ellie Pally stattfindet. Also gerne Update aus Darts und Snooker.
So ist das. Erstmal zum Bahrain Darts Masters. Stephen Bunting, der ja nicht nur eine glorreiche WM gespielt hat, sondern auch durch ein gutes Jahr einen Platz in der Premier League bekommen hat, konnte da auf jeden Fall seine gute Strähne fortsetzen, gewinnt die Bahrain Darts Masters gegen Gavin Price im Finale mit 8-4. Da war echt ja, einiges drin in diesem Turnier. Rob Cross scheiterte zum Beispiel am Philippinen Paulo Nebrida 3-6 in einer schwachen Partie. Das ist aber auch der einzige Favorit in Runde 1, der rausgeputzelt ist. Die beiden Bahrainer, die hier am Start waren, konnten leider kein Leck gewinnen. Zweimal hieß es 0-6 gegen Luke Humphries und gegen Chris Doby. Also da gab es keine große Überraschung. Ja, und dann erleben wir eben dieses Hammer-Match von Gervin Price gegen Luke Littler. 6-2 gewinnt Price am Ende gegen Luke Littler. Hatte da zwischenzeitlich dann auch noch einen 9-Data-Versuch liegen. Average weit über die 100er-Marke. Also Price scheint auch wieder Bock zu haben. Genau, aber das Turnier stand im Zeichen von Stephen Bunting. Ansonsten auf der Challenge Tour sei vielleicht nochmal gesagt, das erste Wochenende ist gespielt. Es waren auch wieder ein paar Deutsche am Start und das Highlight war aus deutscher Sicht ein Halbfinale von Michael Unterbuchner. Bo Greaves hat übrigens 2 Turniere gewinnen können und ist damit höchstwahrscheinlich auch als Nachrückerin für die ersten Proto-Turniere gesetzt. Auch da wird sie dann wahrscheinlich ihr Debüt geben. Auch eine tolle Geschichte. Genau. Und dann, David, natürlich noch ganz kurz zum Masters im Snooker. Du hast es richtig gesagt. Ja, der Januar oder die Hälfte des Januars und der Dezember sind ja klassischerweise für den Ellie Pally der Sportzeiten. Erst die Darts-WM, die den Laden komplett aufräumt und dann kommt direkt danach das Masters im Snooker. Am Ende dort erfolgreich Sean Murphy gegen Kyron Wilson, gestern 10-7 gewonnen, Judd Trump im Halbfinale ausgeschieden. Genau, und der Belgier Luca Bressel, um jetzt auch mal einen Kontinentaleuropäer nennen zu können im Snooker, landete im Viertelfinale.
Ja, das sind die Ergebnisse aus nicht nur dem Ellie Pally, sondern auch aus der Wüste. Und dann machen wir weiter mit Dingen, die man in der Wüste nicht gut machen kann. Grüße an die asiatischen Winterspiele 2029. Eishockey wurde natürlich auch gespielt in den letzten Tagen. Was soll man da groß berichten? Aus hessischer Sicht können wir vielleicht einfach wieder das kleine Update geben. Die Löwen Frankfurt, und das war richtig bitter, haben in Straubing gespielt. Die Frankfurter inzwischen ja tatsächlich eher in Richtung Playdowns unterwegs, weil sie nur noch Elfter sind in der Liga, lagen lange 2-1 vorne, kriegen dann kurz vor der Schlusssirene den Ausgleich reingezwiebelt. Es gibt Verlängerungen und verlieren am Ende in Overtime in Straubing. Das war das bittere Event in der DEL und in der DEL 2. Ja, Kassel nach Penaltyschießen erfolgreich, ist allerdings ja ein bisschen abgerutscht, aber wie die entscheidenden Spiele kommen in den Playoffs, Benny. Und Bad Nauheim verliert gegen Selb. Das ist ein Kellerduell. Hoffen wir mal, dass das nicht in Richtung Abstieg geht, aber das ist mal, glaube ich, unserem Optimismus vorbehalten, dass wir da noch nicht den Teufel an die Wand malen. Dann kommen wir zum Basketball. Da haben wir auch mal einen Blick drauf. Du kannst gleich mal einen Blick unten in die Tabelle werfen. Ich nehme das Team davor, die Frankfurter. Die haben nämlich ein Dopingproblem. Da ist ein Spieler suspendiert worden von der NADA. Es handelt sich um Booker Coplin, das sind Flügelspieler, die B-Probe steht noch aus, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das sind natürlich auch keine Schlagzeilen, die man braucht auf dem vorletzten Platz der Basketball-Bundesliga. Sportlich hingegen war es erfolgreich. Die Frankfurter gewinnen gegen Bonn 70-77 auswärts. Das ist trotzdem eine Hausnummer gewesen in all dem Schlagzeilen-Trubel gestern.
Ja, durchaus, auf jeden Fall. Das kommt noch in den Trubel mit hinein. Ja, aber sonst, du hast schon gesagt, wenn man da jetzt ganz unten reinschaut, für die BG wird es dunkel, dunkel, dunkel. Ein Sieg immer noch aus nur 14 Spielen. Da ist es auch fast egal, dass die Skyliners Frankfurt 2 Spiele mehr haben. Sie haben dennoch schon 3 Siege mehr auf dem Konto als Vorletzter. Also für die BG, da muss echt eine Hammerrückrunde hingezimmert werden. Ich meine, der Trainer hat ja jetzt gewechselt. Der aktuelle Trainer wurde rausgeschmissen. Es kam jetzt ein neuer. Ob das was hilft, wir werden drauf schauen. Sonst Alba Berlin war ja mal wieder erfolgreich, David. Nach diesem Horrorstart, muss man ja auf allen Ebenen sagen, gab es jetzt den 3. Sieg in Folge. Das ist tatsächlich für Alba tatsächlich mal eine kleine Serie, 92-65, auch relativ überzeugend. Ja, und dann gab es dieses Verlängerungsspiel zwischen Oldenburg und den Seawolves aus Rostock. 118-122 am Ende für Rostock. Also, um über die 100er-Marke zu kommen, wie in der NBA, dann braucht man in Deutschland eben manchmal eine Verlängerung.
Ja, das sind die Unterschiede in den beiden Basketball-Weltregionen, möchte man sagen. Genau, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Sportupdate bis hierhin. Wir melden uns natürlich gleich noch mit dem Fußball weiter, aber da gibt es natürlich noch extra Input diese Woche. Sprechen wir aber gleich nochmal drüber.
Genau.
Also bis gleich im letzten Take.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Kleines Update noch aus dem Basketball, habe ich eben vergessen. Mein Standardsatz, beide deutschen Teams haben in der Euroleague verloren, sowohl Alba als auch die Bayern. Die müssen tatsächlich auch noch um ihren Play-in-Platz kämpfen, weil die jetzt nur noch Zehnter sind. Aber jetzt kommen wir zum Fußball. Was soll man sagen, die unteren Liga sind, die Ligen sind wieder reingestartet. Das ist sowohl eine gute, aber auch schlechte Nachricht für Benny und mich, denn Arminia Bielefeld und Schalke 04 gilt es wieder zu ertragen. Wir nehmen gleich tatsächlich noch eine Hinrundenanalyse von Liga 1 auf, deswegen können wir das relativ kurz halten. Wir fokussieren uns kurz auf den anderen Fußballkram und dann, kommen wir trotzdem wie immer ganz gut durch. Ich kann sagen, dass mein erstes Arminia-Spiel für dieses Jahr nicht so gut lief. Spitzenspiel, ich hatte den Hype angesprochen, am Ende eine 0-2 Niederlage gegen das Überraschungsteam aus Cottbus, die als Aufsteiger jetzt wieder vor Saarbrücken und vor Dresden an der Tabellenspitze in Liga 3 stehen. Bielefeld nur noch Siebter, mal gucken, ob man da jetzt ein altes Muster zurückfällt. Dresden verliert, Aachen gewinnt das Lokalduell gegen Essen. Und auch Saarbrücken gewinnt. Also gucken wir mal, wie eng oder nicht mehr eng das vorne ist. Es klaffen langsam Lücken. Bleibt spannend. Wie ist es in Schalke?
Ja, es ging ja auswärts nach Braunschweig rund um Kollegen Scherning, den du ja auch noch sehr gut kennst, der immer noch im Amt ist in Braunschweig. Also Hut ab.
Ja, man höre und staune.
Es sieht natürlich weiter nicht gut aus für Braunschweig. 14 Punkte auf Rang 17, aber spielerisch war da in den letzten Wochen ja immer mal durchaus auch was dabei. Gegen Schalke, ja, am Ende verpasste Musa Sila 200-prozentige Chancen. Der Sieg hätte in der zweiten Halbzeit gefestigt werden müssen. Am Ende steht aber ein 0-0, trotz einer guten Viertelstunde Überzahlspiel von Schalke. Ich habe trotzdem eine sehr entspannte Anhängerschaft der Schalker nach diesem Spiel mitbekommen. Also man bewegt sich da gerade irgendwo in der Tabellenbedeutungslosigkeit, kann man glaube ich sagen. Ich meine, der 16. Platz ist da schon 7 Punkte weg, aber auch nach oben geht da nicht so viel aktuell.
Zwischen 12 und 1, 6 Punkte.
Genau. Och, siehst du mal, nach oben geht.
Schalke
nach oben,
ist 13.
Nach oben sieht es besser aus als nach unten. Naja, aber es ist wieder zu null gespielt, man hat wieder nicht verloren, man hat da jetzt so eine kleine Serie aufgebaut und jetzt hat man eben gegen den Tabellen 17. nicht gewonnen, aber irgendwie die Mentalität, die scheint da zu sein und die Ruhe scheint so langsam einzukehren, auch unter Van Wonderen. Aber sonst, David, gab es natürlich das Topspiel vielleicht oder eines der Topspiele in der zweiten Liga, HSV gegen Köln.
Und der HSV, das war so schlecht.
Genau, Köln davor ja noch Tabellenführer und der HSV gewinnt am Ende in einer durchwachsenen Partie, um es vorsichtig zu sagen. 1-0 im Topspiel abends.
Ja, richtig. Das war nicht das Spiel des Wochenendes, nominell zwar schon, das gab es dann allerdings am Sonntag und so kann es im Fußball gehen. Das Ganze fand statt in der Ursa Farm Arena in der Kaiserlinde im ehrenwerten Elversberg. 3. Minute, Elversberg trifft zum 1-0. 36. Minute, Elversberg trifft zum 2-0. 44. Minute vor der Halbzeitpause, rote Karte für Elversberg. Wie geht das Spiel aus? Richtig, 2-5 für den FC Magdeburg, der in der Halbzeit 2 dann noch 5-mal trifft und jetzt auf Platz 2 in der Tabelle steht, zwischen dem HSV und Köln. Wohlgemerkt alle drei punktgleich. Die zweite Liga ist so dermaßen eng, das kannst du keinem erzählen. Hertha gewinnt gegen Paderborn, Nürnberg gewinnt gegen den KSC, Düsseldorf und Darmstadt trennen sich am Freitag unentschieden 2-2. Also in der Liga kannst du überhaupt gar nichts sagen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gucken uns das in den nächsten Wochen weiter an und springen zum sonstigen Fußballgeschehen. Ganz kurz nur Liga 1 heute, Frankfurt, Freitagabend, Mamouche-Abschied, er hat nicht mehr gespielt, gegen kriselnde Dortmund am Ende einen 2-0 Sieg zum Start in die Rückrunde.
Ja, und die Luft für Nuri Sahin wird dünner und dünner und dünner, während Frankfurt ja den Abschied von Omar Mamouche feierte, das ja auch erfolgreich und ja, man kann nur hoffen, dass diese 35 Torbeteiligungen, die ein Omar Mamouche ich glaube, schon hinter sich gebracht hat jetzt, dass das einfach aufgefangen werden kann von dieser Frankfurter Eintracht, die aktuell wirklich in Gefilden sich bewegt, die man sich vor dieser Saison nicht hätte vorstellen können.
Genau, mal gucken, ob man aus dem Dezemberloch wieder rauskommt. Mehr dazu gibt es in unserer Hinrundenanalyse mit David Müller. Die Ergebnisse dieses Spieltags sind damit eingebaut. Das ist zumindest unser Plan für gleich. Samstag können wir dann kurz machen. Stuttgart unerwartet hoch, aber dann doch deutlich im Baden-Württemberg-Derby gegen Freiburg 4-0. Die Wolfsburger kämpfen tapfer. Am Ende verlieren sie trotzdem in München 3-2. Die haben das nicht aus der Hand gegeben. Die Hausherren bleiben weiter an der Tabellenspitze. Pauli gewinnt in Heidenheim 0-2. Da haben auch nicht alle mit gerechnet. Ist wichtig im Tabellenkeller. Heidenheim rutscht dadurch wieder auf den Relegationsplatz. Bochum kämpft wacker. Ist auch wichtig auf dem letzten Tabellenplatz. Am Ende einen Punkt gegen Leipzig. 3-3 heißt es im Ruhrstadion, obwohl die Champions League-Mannschaft aus Sachsen 3-0 führt. Hoffenheim gewinnt in Kiel 1-3. Keine große Überraschung. Hoffenheim springt auf 15. Topspiel Leverkusen-Gladbach. Keine große Überraschung. 3-1. Kommentare zum Samstag, Benni?
Ja, Bochum zeigt, dass auch offensiv was gehen kann. Boadu Hattrick, das hätte ich vielleicht noch hinzugefügt. Ja, St. Pauli holt sich da natürlich einen kleinen Verschnaufer gegen Heidenheim. Das war echt verdammt wichtig.
Ja, so sieht's aus. Sonntag dann noch zwei Spiele. Nach 10 Spielen ohne Sieg. Das erste Mal wieder 3 Punkte für den 1. FC Union Berlin. Unter Neutrainer Steffen Baumgart ist man zu Hause erfolgreich gegen die Überraschungsmannschaft auf Platz 6 in der Tabelle. Kein geringerer als die Rheinhessen aus Mainz. Die 05er ohne Johnny Burkhardt, ohne den gesperrten Trainer Henriksen an der Seitenlinie scheint es da vielleicht doch nicht so zu funktionieren, wenn die beiden fehlen. Amiri sagt zumindest nach dem Spiel, Johnny Burkhardt fehlt uns extrem und wir haben keine Alternative. Augsburg gewinnt das zweite Sonntagsspiel in Bremen mit 2-0. Und dann gucken wir so ein bisschen aufs internationale Parkett. Wir blicken unter anderem zu Real Madrid, wo David Alaba 399 Tage nach seiner schweren Verletzung endlich wieder zurück ist. Das freut mich ganz besonders.
Ja, auf jeden Fall. Aus Bundesliga-Sicht ist das einfach ja beruhigend zu sehen, dass so ein toller Spieler wie David Alaba auch wieder auf dem Platz glänzen kann. Ich meine, am Ende stand ja auch ein Sieg 4-1 gegen Las Palmas, konnte Real Madrid gewinnen und sich dadurch ja auch die Tabellenführung nochmal manifestieren. Da bewegt man sich ja knapp vor dem Rivalen Atletico. Barcelona ein bisschen weiter hinter, aber die Geschichte war David Alaba.
Genau, in der Premier League können wir vielleicht nochmal kurz sagen, Liverpool gewinnt vorne, Arsenal als Verfolger unentschieden gegen Aston Villa, die Mannschaft von Arne Slot ein Spiel weniger und 6 Punkte Vorsprung, sehr, sehr interessant. City gewinnt 6-0 gegen Ipswich und United verliert gegen Brighton 1-3, Hürzeler Masterclass, während die Spurs die Generalprobe für Hoffenheim in Everton 2-3 verlieren. Und dann sind wir beim internationalen Geschäft angekommen, dass diese Woche wieder losgeht, Benni. Das ist natürlich dann Spieltag Nummer 7 in dieser neuen Liga-Phase. In der Conference League, die ist ja schon durch, da gibt es dann die Playoffs natürlich noch. Das ist allerdings erst im Februar. Wir freuen uns also auf spannende Champions League-Spiele. Dienstag, Atletico gegen Bayern 04 Leverkusen ist das erste Spiel. Und wenn wir uns das Restprogramm angucken, Atletico auswärts, Prag zu Hause, Leverkusen als Platz 4, ist total das deutsche Team als Lichtblick bisher.
Ja, definitiv. Leverkusen, wie auf allen anderen, in allen anderen Wettbewerben in dieser Saison auch, der überzeugt da in der Breite auf jeden Fall am meisten, das kann man sagen. Da geht es ja jetzt gegen Atletico in Madrid tatsächlich. Das wird natürlich auch nochmal ein heißer Ritt. defensiv gegen stabile Offensive. Das wird spannend, wer sich da am Ende durchsetzt. Aber ja, Leverkusen, das macht richtig Spaß. Sonst am selben Abend muss ich ja Nuri Sahin. Und nicht wenige reden in dieser Partie in Bologna von einem möglichen Endspiel von Nuri Sahin. Was passiert für die Dortmunder in Italien?
Ja, Bologna, absolut wilde Truppe, habe ich jetzt schon zweimal tickern dürfen. Das ist abenteuerlich. Also wenn die das nicht gewinnen, es wurde auch im Doppelpass, glaube ich, gesagt, er bekommt noch dieses besagte Bologna-Spiel. Wenn das schief geht, dann wackelt es bei Sahin gehörig. Dortmund steht in der Liga auf Platz 9 in dieser Liga-Phasen-Tabelle mit 12 Punkten. Als letztes geht es dann noch zu Hause gegen Donetsk. Also eigentlich sind das zwei Mannschaften, die man holen muss. Ansonsten wäre das ziemlich peinlich, vor den letzten beiden Spieltagen auf Platz 9 stehend dann irgendwie das noch komplett zu vergeigen. Aber der direkte Achtelfinaleinzug ist auf jeden Fall noch möglich. Weitere Partie an dem Abend: Bratislava gegen Stuttgart. Dortmund seht ihr übrigens bei Prime. Stuttgart muss auf jeden Fall punkten, haben wir schon oft angesprochen. Wie gesagt, da der letzte Gegner PSG zu Hause ist, muss man Bratislava schlagen, sonst wird das von Platz 26 aus sehr, sehr eng.
Sehr, sehr eng, ist optimistisch, ja. Natürlich, Bratislava muss man schlagen und wahrscheinlich muss man dann auch PSG schlagen, um dann noch ein Wörtchen mitzureden. Aber ja, Stuttgart, sie machen gerade auch in der Bundesliga wieder einiges an Boden gut, sind da ja auch gerade wieder in so einer Art Serie und machen wieder mehr Spaß als zum Start der Saison. Also, ja, wir schauen gespannt auch auf diese Partie. Und dann am Mittwoch heißt es für Leipzig überhaupt mal Punkte holen, ne, in der Champions League. Ich meine, Nullnummer, Nullnummer, Nullnummer hieß es bisher, Stück für Stück in dieser Champions League-Saison für RB Leipzig. Es geht gegen Sporting Lissabon, auch daheim. Wir schauen drauf, ob das, ob da tatsächlich ein paar Punkte zu holen sind. Genau, und sonst
bringt aber auch nichts mehr.
Nee, bringt auch nichts mehr. Es ist dann für die Ehre da, damit man keine null Punkte da stehen hat. Aber genau, sonst Bayern München am selben Abend noch um 21 Uhr dann in Rotterdam. Da ist man natürlich Favorit.
Ja, richtig. Restprogramm: Leipzig hat Lissabon und Graz und die Bayern spielen das letzte Spiel auch noch gegen Bratislava. Das ist ja der Gegner der Stuttgarter in dieser Woche. Donnerstag haben wir dann noch Europa League. Geht auch schon Dienstag los, aber es gibt ja immer so ein paar Randspiele. 18:45 Hoffenheim, Tottenham. Wie gesagt, wir sind ja gesammelt vor Ort, Benny. Wir werden berichten. Also David, mein Kumpel Felix, noch ein Kumpel und David Müller. Und dann Donnerstagabend Frankfurt gegen Budapest. Mit einem Sieg kann die SGE schon in das Achtelfinale klar machen.
Ja, ganz genau. Das wird die Woche der Entscheidung, auch auf dieser Ebene. Und ja, deswegen, wir haben viele, viele Fragen, vor denen wir in dieser Woche noch stehen können, auch im internationalen Geschäft, und können uns dementsprechend, glaube ich, auf ein paar spannende Spiele auch hier wieder freuen, wenn die Champions League jetzt endlich wieder losgeht.
Genau, und die nächste Europameisterschaft ist übrigens auch gar nicht mehr so lange hin. 3,5 Jahre sind es noch. In Großbritannien und in Irland findet das Turnier statt. Das wird übrigens auch mega geil mit den Stadien, das wird total super. 2028, wie gesagt, das Ganze im Sommer, und seit heute ist klar, alle Spiele werden live in ARD und ZDF zu sehen sein. Also ihr werdet zu keinen zusätzlichen Ausgaben über etwaige Gebühren hinaus gezwungen, ein Magenta-Abo oder Ähnliches abzuschließen. WM-Vergabe 2026, was die TV-Rechte angeht, läuft übrigens noch, aber da wird es wohl auch in diesem Jahr noch eine oder in den nächsten Wochen, Monaten eine Klärung geben. Aber das ist, wie gesagt, schon klar. Dann übrigens auch mit Zetlacek und Schweini, die haben ihre Verträge auch verlängert.
Ach schön, ja. Na super, dann würde ich sagen, David, es war es noch nicht für die Woche. Wie gesagt, ihr hört uns nochmal, wir ziehen nochmal eine Conclusio der Hinrunde der Bundesliga mit David Müller, mit unserem Kollegen zusammen. Die wird heute aufgenommen, wird in den nächsten Tagen erscheinen, also bleibt hier auf dem Laufenden. Und David, wie gesagt, wir hören uns wieder. Bis dann.
Auf wie auf die Hütten die Streif ruft oder die Skiflugschanze in Oberstdorf.
So ist es.
Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.